Viele Christen wissen, wie wichtig die Bibel ist, und erleben doch, wie schnell Zorn hochkocht, Worte verletzen und Prüfungen sie innerlich zu erschüttern drohen. Jakobus verbindet diese alltäglichen Spannungen mit einer tiefen Sicht auf Gottes Wort. Es geht nicht nur darum, etwas zu hören, sondern darum, dass Gottes Wort in uns Wurzeln schlägt, unsere Seele rettet und uns in eine Freiheit führt, die stärker ist als Versuchung und Druck von außen. Ein hörendes Herz statt unbeherrschter Zunge. Jakobus stellt an den Anfang seiner praktischen Ermahnungen eine Bewegung des Herzens, die der natürlichen Reaktion genau entgegengesetzt ist, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Nicht das scharfe Wort, nicht die blitzartige Replik, sondern das Hören soll zuerst sein. Hören meint hier mehr als ein Aufnehmen von Lauten. Es ist die innere Bereitschaft, Gott Raum zu geben, bevor die eigene Meinung sich vordrängt, und dem anderen gerecht zu werden, bevor man ihn beurteilt. Diese innere Aufmerksamkeit bremst den Strom der Worte, sie nimmt der Zunge das Zepter aus der Hand und stellt sie unter das Licht Gottes. Deshalb fügt Jakobus hinzu, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wo der Zorn regiert, wird zwar manches ausgesprochen, aber wenig Gutes hervorgebracht. Die Gerechtigkeit Gottes, sein gerechtes, heilendes und aufbauendes Handeln, lässt sich nicht als Vehikel für unsere Erregung benutzen. Das Hören verleitet uns zum Reden, und das Reden ist das Feuer, das den Zorn entzündet. Wenn wir unser Reden zügeln, löschen wir unseren Zorn. Die Weisheit Israels hat diese Erfahrung immer wieder bedacht. Bei vielen Worten bleibt Treubruch nicht aus, wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Ein hörendes Herz, das langsamer im Reden wird, ist nicht Ausdruck von Schwäche, sondern von geistlicher Klugheit. Jakobus weiß um die zerstörerische Kraft der Zunge und nennt sie später ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Wo Worte sich verselbstendigen, können sie Beziehungen verbrennen, Vertrauen zerstören und auch das eigene Innerste verwüsten. Umgekehrt macht ein gezügeltes Reden sichtbar, dass das Herz von Gottes Furcht und Liebe geprägt ist. Wer sich von Gottes Gegenwart bremsen lässt, beweist, dass er innerlich nicht von Laune und Impuls dominiert wird, sondern von einem anderen Maßstab. Christliche Vollkommenheit beginnt darum nicht in heroischen Taten, sondern in dieser unscheinbaren, aber tiefen Haltung, ein Herz, das zuerst hört und prüft, bevor es spricht. In dieser Haltung geschieht etwas Verborgenes, das zugleich sehr konkret ist. Wenn ein Mensch lernt, seinen inneren Druck nicht sofort in Worte zu entladen, entsteht zwischen Reiz und Reaktion ein kleiner Raum. In diesem Raum kann Gott reden. Der Geist erinnert an sein Wort, richtet den Blick auf Christus und lässt uns die Situation aus einem anderen Licht sehen. So bleibt der Zorn nicht mehr der einzige Motor unseres Handelns. Jakobus deutet an, dass das Zügeln der Zunge und das Erlöschen des Zorns zusammengehören. Wer sein Reden in Gottes Gegenwart stellt, nimmt dem Zorn den Brennstoff. Was zunächst wie ein Verlust von Ausdruckskraft wirkt, erweist sich als Gewinn an innerer Freiheit. Der Mensch wird nicht stumm, sondern wahrhaftig, seine Worte werden weniger, aber schwerer, milder und zugleich klarer. Gerade in Anfechtungen ist diese Tugend kostbar. Prüfungen und Spannungen legen unsere Nerven frei, sie machen empfindlich und verletzlich. Dann scheint das schnelle Wort eine Erleichterung zu bieten, eine Entlastung des Herzens. Doch oft bleibt zurück, was nicht mehr zurückgenommen werden kann. Ein hörendes Herz dagegen trägt das Unausgesprochene vor Gott, bevor es vor Menschen tritt. So wird der innere Mensch gestärkt, und das, was schließlich gesagt wird, trägt mehr den Charakter der Gnade als der Verteidigung. In dieser Weise wird das Reden selbst zum Zeugnis davon, dass Gott mitten in unseren Reaktionen gegenwärtig ist. Wo das geschieht, gewinnen Beziehungen Luft zum Atmen, Konflikte verlieren an Schärfe, und das Klima, in dem wir leben, wird weniger vom Feuer der Zunge bestimmt als von der stillen Kraft des Geistes. Ihr wisst, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ein hörendes Herz ist kein Charaktervorteil einiger weniger, sondern Frucht des Umgangs mit Gott. Wer lernt, seine Zunge im Licht des Herrn zu halten, entdeckt, dass Gottes Gerechtigkeit nicht im Recht behalten, sondern in einem verwandelten Inneren sichtbar wird. So wächst eine Form von Vollkommenheit, die mitten in hitzigen Situationen Frieden stiftet. Das eingepflanzte Wort und die Rettung der Seele. Wenn Jakobus vom eingepflanzten Wort spricht, das unsere Seelen zu erretten vermag, nimmt er ein Bild auf, das weit über bloße Belehrung hinausgeht. Gottes Wort erscheint nicht als äußerer Text, den wir memorieren, sondern als Same, als lebendige Pflanze, die Gott selbst in den Boden unseres Herzens legt. Dieses Wort trägt die Kraft eines neuen Lebens in sich, doch es drängt sich nicht gewaltsam auf. Es will aufgenommen werden, und zwar mit Sanftmut, das heißt in einer inneren Haltung der Unterordnung und Offenheit. Wo der Mensch den Anspruch Gottes nicht abwehrt, sondern ihm Platz einräumt, beginnt dieses Wort zu treiben, Wurzeln zu schlagen, nach unten in der Tiefe und nach oben in Richtung Licht. So entsteht inmitten einer alten, verwundbaren Seele ein neuer, vom Leben Gottes geprägter Raum. In Vers 21 fährt Jakobus fort, darum legt ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit und nehmt in Sanftmut das eingepflanzte Wort an, das eure Seelen zu erretten vermag. Hier wird das Wort Gottes mit einer Pflanze des Lebens verglichen, die in unser Sein hineingepflanzt wird und in uns wächst, um Frucht hervorzubringen zur Errettung unserer Seelen. Wir müssen das Wort Gottes in Sanftmut aufnehmen, in völliger Unterordnung, ohne jeden Widerstand. Jakobus verknüpft diese Rettung der Seele mit dem Kontext von Prüfungen und Versuchungen. In den einleitenden Versen seines Briefes spricht er von mancherlei Prüfungen, die das Ausharren des Glaubens bewirken, und von Begierden, die den Menschen fortziehen und locken und schließlich den Tod gebären. Gerade dort gerät die Seele ins Wanken. Angst, Entmutigung, Bitterkeit, Neid, falsche Sehnsüchte, all dies sind Bewegungen der Seele, durch die wir uns selbst verlieren können. Die Rettung, von der Jakobus spricht, ist deshalb nicht zuerst die Befreiung aus schwierigen Umständen, sondern die Bewahrung unseres Inneren, damit wir inmitten der Anfechtung nicht innerlich zerbrechen oder verführt werden. Das eingepflanzte Wort wirkt wie eine stille Gegenkraft, es erinnert an Gottes Treue, öffnet den Blick über den Augenblick hinaus und verbindet uns mit dem, der treu geblieben ist, als alle ihn verließen. Paulus beschreibt dieselbe Wirklichkeit mit anderen Worten, wenn er schreibt, und lasst euch nicht nach diesem Zeitalter formen, sondern lasst euch umwandeln durch die Erneuerung des Verstandes. Die Erneuerung des Verstandes ist nichts anderes als die fortschreitende Wirksamkeit des Wortes Gottes in unserer Denk- und Gefühlswelt. Dieses Wort widerspricht den Mustern eines Zeitalters, das von kurzfristigem Nutzen, Selbstbehauptung und Angst getrieben ist. Es öffnet uns für Gottes Blick und lässt uns prüfen, was der Wille Gottes ist, das, was gut und wohlgefällig und vollkommen ist. In ähnlicher Weise spricht Paulus davon, dass wir im Geist unseres Verstandes erneuert werden sollen. Was wir an Verheißungen hören, bleibt also nicht außerhalb, sondern möchte die inneren Strukturen unseres Wahrnehmens, Bewertens und Fühlens durchdringen. So verstanden ist die Rettung der Seele ein Prozess, der die ganze Spanne des Christenlebens umgreift. Von der Wiedergeburt her trägt jeder Glaubende das neue Leben in sich, doch die Seele, mit ihren eingefahrenen Wegen, ihren Verletzungen und Selbstschutzmechanismen, braucht Zeit, um sich diesem Leben zu öffnen. Gottes Wort begleitet diesen Weg nicht nur als Maßstab, sondern als Nahrung. Es richtet auf, wo wir am Boden liegen, und es korrigiert, wo wir uns in Selbsttäuschungen verstrickt haben. Wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das Anschauen der Herrlichkeit Christi geschieht wesentlich durch das Wort, das von ihm zeugt. Indem wir dem Wort Raum geben, nimmt seine Gestalt in uns zu und unsere Seele gewinnt an Festigkeit und Klarheit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und all die viele Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Und lasst euch nicht nach diesem Zeitalter formen, sondern lasst euch umwandeln durch die Erneuerung des Verstandes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das, was gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Das eingepflanzte Wort macht deutlich, dass Gott unsere Seele nicht nur erträgt, sondern sie verwandeln und bewahren will. Wer sein Wort in Sanftmut aufnimmt, erlebt, wie mitten in Druck und Versuchung eine neue Stabilität wächst. So wird die tägliche Rettung der Seele zu einer stillen, aber tiefen Spur der Treue Gottes in unserem Leben. Das vollkommene Gesetz der Freiheit, Gottes Wort als inneres Prinzip. Wenn Jakobus vom vollkommenen Gesetz der Freiheit spricht, begegnet uns zunächst ein paradox klingender Ausdruck, Gesetz und Freiheit scheinen sich zu widersprechen. Das Gesetz ist uns vertraut als etwas, das fordert, begrenzt, anklagt. Freiheit verbinden wir mit dem Wegfall von Zwängen. Und doch fasst Jakobus beides zusammen, wenn er das Wort Gottes so bezeichnet. Er denkt dabei nicht an das Gesetz der Buchstaben, das Mose auf steinernen Tafeln empfing, sondern an das Wort des neuen Bundes, in dem Gott sagt, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben, und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Dieses Gesetz steht nicht mehr vor uns, es ist uns gegeben, es wird in uns hineingeschrieben. Es wirkt nicht als äußerer Druck, sondern als inneres Prinzip eines neuen Lebens. Das vollkommene Gesetz, das Gesetz der Freiheit, ist nicht das Gesetz der Buchstaben, das auf steinerne Tafeln außerhalb von uns geschrieben ist, sondern das Gesetz des Lebens, das in unsere Herzen eingeschrieben ist, dessen moralischer Maßstab dem der Verfassung des Reiches entspricht, die der Herr auf dem Berg erlassen hat. Da das Gesetz der Buchstaben dem Menschen kein Leben geben konnte, sondern nur die Schwachheit und das Versagen des Menschen aufdecken und ihn in der Sklaverei halten konnte, war es ein Gesetz der Knechtschaft. Da das vollkommene Gesetz des Lebens die Funktion des göttlichen Lebens ist, das uns bei der Wiedergeburt in unser Sein hineingegeben wurde und uns während unseres ganzen christlichen Lebens mit dem unerforschlichen Reichtum des göttlichen Lebens versorgt, um uns vom Gesetz der Sünde und des Todes zu befreien und alle gerechten Forderungen des Gesetzes der Buchstaben zu erfüllen, ist es das Gesetz der Freiheit. Paulus nennt dieses innere Wirken das Gesetz des Geistes des Lebens und schreibt, denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hier begegnen sich Gesetz und Freiheit auf eine neue Weise. Die Sünde besitzt ihre eigene Gesetzmäßigkeit, sie zieht den Menschen nach unten, versklavt ihn, setzt ihn unter ein fremdes Regiment. Das göttliche Leben in Christus hat ebenfalls eine Gesetzmäßigkeit, aber sie ist gegenteiliger Art, sie richtet auf, führt in die Gemeinschaft mit Gott, befreit von dem Zwang, immer wieder gegen besseres Wissen zu handeln. Wo dieses göttliche Lebensgesetz wirksam wird, geschieht in uns das, was Paulus so beschreibt, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das vollkommene Gesetz der Freiheit ist daher nicht die Abschaffung aller Maßstäbe, sondern die Erfüllung des göttlichen Maßstabes durch eine neue innere Kraft. Jakobus gebraucht das Bild des Hineinschauens, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Das Wort Gottes ist damit wie ein Spiegel und zugleich wie ein Fenster. Es zeigt uns, wie wir sind, und es öffnet den Blick auf das, was Gott will und wirkt. Doch entscheidend ist das dabei bleiben. Wer das Wort nur kurz streift, erlebt es leicht als fremdes Gebot. Wer darin bleibt, wer sich immer wieder aussetzt, der erfährt, wie dieses Wort sich in das eigene Denken und Wollen einprägt. Aus einem äußeren Du sollst wird ein inneres Ich will, weil der Geist Gottes das Wollen erneuert. So wird das Gesetz zur Freiheit, es wirkt nicht mehr von außen gegen unsere Neigung, sondern gestaltet unsere Neigung um. Diese innere Freiheit zeigt sich nicht in Grenzenlosigkeit, sondern in einer neuen Qualität des Handelns. Jakobus macht das konkret, wenn er reinen und unbefleckten Gottesdienst beschreibt, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Das vollkommene Gesetz der Freiheit formt also zwei Bewegungen, die zusammengehören, Barmherzigkeit nach außen und Heiligkeit nach innen. Wo das Lebensgesetz Gottes wirkt, entsteht ein Herz, das sich den Schwachen zuwendet, ohne sich von der Welt bestimmen zu lassen. Es geht nicht um eine moralistische Selbstkontrolle, sondern um ein Leben, das aus der Nähe Gottes herausgestaltet wird. Der Blick auf Christus, der selbst die Erfüllung des Gesetzes ist, prägt Umgang und Prioritäten so, dass konkrete Liebe und klare Absonderung nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben, und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Das vollkommene Gesetz der Freiheit zeigt, dass Gottes Wille nicht als Last auf uns gelegt wird, sondern als inneres Lebensprinzip in uns Gestalt gewinnen soll. Wer in dieses Wort hineinschaut und darin bleibt, erfährt, wie Gehorsam und Freiheit sich nicht ausschließen, sondern in der Gemeinschaft mit Christus zu einem weiten, gesegneten Leben zusammenfinden. Herr Jesus Christus, danke, dass dein Wort nicht nur zu uns spricht, sondern in uns eingepflanzt ist und Leben hervorbringt. Du siehst unsere Seele in den Spannungen des Alltags, in Prüfungen und Versuchungen, und du kennst jede verborgene Schwäche, jeden inneren Zorn und jede Müdigkeit. Stärke unseren inneren Menschen durch dein lebendiges Wort, damit unser Geist unsere Seele tragen kann und wir in dir standhaft bleiben. Lass das vollkommene Gesetz der Freiheit tief in uns wirksam sein, so dass Liebe zu den Schwachen und ein reines, von der Welt unbeflecktes Herz aus deiner Kraft wachsen. Erfülle uns mit der Freiheit deines Geistes, in der wir nicht aus eigener Anstrengung, sondern aus deiner Gnade leben, reden und reagieren. Lass uns in dieser Hoffnung ruhen, dass du dein gutes Werk in uns vollendest und unsere Seele Tag für Tag rettest. Amen.